Aus allen Himmeln, so heißt das Buch von Angelika Klüssendorf, das im Jahr 2004 erschien und heute vergriffen ist. Klüssendorf erzählt in dem Buch Geschichten einer ostdeutschen Kindheit, dunkle Geschichten, die von Armut, Gewalt, Alkoholmissbrauch und Verwahrlosung handeln und die autobiografisch grundiert sein könnten. Jetzt hat sich Angelika Klüssendorf diese Erzählung aus ihrem ersten Buch noch einmal vorgenommen. Und sie fragt sich selbst, inwieweit geben diese Erzählungen wieder, was sie selbst erlebt hat, was hat sie ausgelassen, was ans Licht geholt und warum? Wie sieht es mit der Wahrheit aus, die sich hinter den Erzählungen verbirgt? Risse heißt ihr Buch, das die alten Erzählungen oder Erinnerungen in einem neuen Licht erscheinen lässt. Guten Tag, Frau Klüssendorf.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Ich zitiere jetzt mal aus dem ersten Kapitel Ihres Buches. Darin schreiben Sie über Ihr Buch Aus allen Himmeln, das 2004 erschienen ist. Der Erzählungsband erschien in einer sehr kleinen Auflage. Ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären. Doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte. Was sind denn das für Leerstellen? Wollten Sie das herausfinden?
Es fing alles an mit dem Tod meiner Mutter, die vor ungefähr 1,5 Jahren starb. Ich hatte meine Mutter 40 Jahre habe ich sie nicht gesehen. Allerdings rief sie mich zu meinem 40. Geburtstag an und sagte, jetzt wirst du auch alt. Das war ihr Glückwunsch. Und das Zweite, was sie sagte, war, du hast schon immer gelogen, Angelika, ich wusste es. Und das war in Bezug auf das Buch gemeint, Aus allen Himmeln, was damals erschienen war und was sie auch gelesen hatte. Und mit dem Tod habe ich dies alles nochmal überprüft. Und das Buch, ja vor 20 Jahren geschrieben, enthält Leerstellen, die ich erst mit dem Tod meiner Mutter aufdecken konnte oder... Ich will sagen, ich war freier, die letzte Schranke ist gefallen oder ich habe die letzte Tür geöffnet. Oder was heißt die letzte Tür? Auf jeden Fall eine Tür, die sehr schwer aufzumachen war. Und habe dann überprüft, was ich weggelassen habe und habe versucht herauszufinden, warum ich es weggelassen habe. Und daraus ergab sich eine sehr schmerzhafte Selbstbefragung. Also diese bekannten Texte, die ich daraufhin noch mal überprüft habe.
Aber Sie sind ja auch ein anderer Mensch in den 20 Jahren geworden, die vergangen sind. Das heißt, Ihre Betrachtung heute der Dinge, die müssen ja ganz andere Betrachtungen sein.
Auf jeden Fall. Also die Betrachtung wahrscheinlich schon 10 Jahre später wären andere Betrachtungen gewesen, weil es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit in einem Text. Es gibt immer nur die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit, die in der Literatur festgehalten wird. Aber dann findet sie auch nur in dem Ausschnitt und in der Sprache der Literatur statt.
Trotzdem haben Sie da festgestellt, dass Sie bestimmte Dinge vor 20 Jahren nicht schreiben konnten. Ist das richtig? Es gibt ja auch viele Fiktionalisierungen in den Erzählungen. Der Vater in dem Buch, an Ostern stirbt er, an Ostersonntag macht er immer Selbstmordversuche, stirbt dann auch bei einem dieser Selbstmordversuche. Und jetzt schreiben Sie, stimmt gar nicht. Also mein Vater ist mit 74 an Lungenkrebs gestorben.
Ja, das ist völlig klar, weil also da konnte man nicht darauf, das hat meine Erzählung aus dem Jahr 2004 und auch das Mädchen und die Trilogie, sind natürlich fiktionale Texte. Und aber mit starken autobiografischen Bezügen und indem ich versucht habe, das fiktional zu machen, habe ich natürlich auch versucht, eine Allgemeingültigkeit der Literatur und dieses Mädchens festzuhalten. Also das war mein Ziel, dass es nicht um mich und um mein Leben ging, sondern um das fiktionale Mädchen, die das erlebt hat und dass ich das den Lesern näher bringen wollte.
Aber es ist dann doch auch ein sehr persönliches Buch. Also es erzählt dann auch viel von Ihnen. Also es ist jetzt kein Entwicklungsroman. Und doch blicken Sie anders auf sich und Ihre Erlebnisse. Da kommt dieses großartige alte Wort Barmherzigkeit vor. Das ist ja eine der Grundtugenden der monotheistischen Religion, ein ganz altes Wort. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, wie ich das schon, also das, ich habe der, also ich weiß den, die Herkunft des Wortes jetzt nicht so wie Sie, aber das Wort Barmherzigkeit ist einfach oder nicht einfach, das musste das Mädchen ja auch auf einem langen Weg erlernen. Das ist ein Mitgefühl im weitesten Sinne, das ist jetzt nicht Mitleid. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Das Mitleid, das springt uns an, wenn wir uns gespiegelt sehen bei anderen Menschen und empfinden dann eine große, manchmal schockartige Traurigkeit. Und Mitgefühl ist etwas, das ich dem Menschen kognitiv betrachten kann, wie in einem großen Raum stelle und jetzt auf meine Mutter angewandt, bedeutet das natürlich auch, dass ich verzeihen kann, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich längst verziehen habe, weil das ist ja unmöglich zu leben, wenn man nicht verziehen hat. Und diese Art von Barmherzigkeit ist dann doch, den Menschen ganz zu sehen, mit all seinen Fehlern, mit seinen garstigen Seiten und dann so etwas wie die Hand auszustrecken und dann über den Schädel, über den Kopf zu streicheln, voller Barmherzigkeit.
Sie schreiben über Ihre Mutter, sie war keine Frau, die Unglück ertragen oder gar mit sich ausmachen konnte. Sie musste es weitergeben, indem Sie Ihre Mutter da verstehen und empathisch anschauen. Verzeihen Sie ihr da wirklich? Kann man das überhaupt?
Ach, ich habe ihr längst verziehen gehabt. Also da war ich so auch so ungefähr um 40. Aber was ich jetzt noch mal begriffen habe, ist, dass ihr die Instrumente gar nicht zur Verfügung standen, anders zu sein. Es gibt ja eine Szene in meinem Buch, wo ich beschreibe, wo sie mir erzählt, sie guckt gerade eine Fernsehsendung Let's Dance und ist völlig verrückt danach und sagt, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was das für eine tolle Sendung ist, was die mir bedeutet. Ich bin verrückt nach der Sendung wie Eichmann nach den Juden. Und das ist natürlich absolut hart. Und daraufhin habe ich sie dann auch gefragt, warum bist du so böse? Und dann war sie, ja, sie ist überfordert. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Obwohl ich über dieses Ich weiß es doch nicht auch sehr, sehr wütend war, weil sie ist über 80 gewesen und hatte doch eigentlich die Möglichkeit herauszubekommen, wer sie ist. Aber auf der anderen Seite Nachkriegsgeneration und wer geht zum Psychologen? Sie wäre wahrscheinlich ein bipolarer Charakter heute auf jeden Fall. Aber das muss ich alles, das spielt in dem Verzeihen eine große Rolle. Und dann muss man diesen Menschen auch einfach loslassen.
Aber trotzdem hat sich dieser Mensch ja schuldig gemacht. Also man kann ihn ja nicht freisprechen, denn ein Mensch ist auch für das, was er tut, verantwortlich.
Doch, ich finde, man kann einen Menschen freisprechen. Das beinhaltet das Wort Barmherzigkeit. Man sieht die Fehler, aber man bewertet sie nicht mehr. Und man kann den Menschen nicht freisprechen in dem Sinn, aber man lässt ihn einfach los. Es bringt ja nichts mehr, wenn ein so alter Mensch, wenn man mit dem noch irgendwie über Fehler diskutieren möchte oder sagen möchte, das, dies oder jenes, da ist gar kein emotionales, kein soziales Begreifen.
Aber Sie haben ja von dem Gespräch erzählt zum 40. Geburtstag. Da waren Sie ja bereit, Ihrer Mutter die Hand zu reichen. Und Ihre Mutter hat so grob reagiert, wie Sie das beschrieben haben.
Na, zum 40. Geburtstag, da habe ich immerhin noch, da bin ich ja nicht der heutige Mensch, da habe ich den Hörer dann einfach noch, es gab keine Handys, aufs Telefon gelegt und habe mich dann verabschiedet. Und dann sind weitere Jahre des Schweigens gefolgt.
Und dann haben Sie doch noch mal versucht, ihr die Hand zu reichen.
Ja, bevor, also sie ist dann erkrankt. Ich habe es auch für mich gemacht. Ich habe das für mich gemacht, weil ich dachte, wenn meine Mutter stirbt, ich will ihr einen guten Abschied geben. Und ich muss auch selbst mit diesem guten Abschied leben. Und als meine Mutter gestorben ist, war ich sehr überrascht über das Gefühl der Trauer. Und ich muss allerdings dazu sagen, noch mehr habe ich mich gefreut, dass ich überhaupt Trauer empfinden konnte.
Barmherzigkeit haben wir drüber gesprochen. Ich lese so ein Buch natürlich immer auch aus der Perspektive des Redakteurs vom Domradio. Und da fällt mir so ein Ausdruck, so ein Schlüsselbegriff in dem Roman wie Barmherzigkeit natürlich sofort ins Auge. Und mir fällt ins Auge, dass sie in den Erzählungen fiktionalisiert ihren Vater die Selbstmordversuche immer an Ostern, an Ostersonntag verüben lassen. Das ist der Tag der Auferstehung eigentlich, also ein hoffnungsfroher Tag. Haben Sie das ganz bewusst als Metapher gewählt, die zeigt, dass der alte hoffnungsvolle Glaube verwest ist?
Naja, nicht verwest. Mein Vater, könnte man dann fast sagen, ist in Wettstreit getreten mit dem, der aufersteht. Denn er hat sich ja zu Tode gebracht mit dem Grund, wieder aufzuerstehen. Der hat ja keinen seiner Suizide oder Selbstmordversuche wirklich ernst gemeint. Er hat die Selbstmordversuche aus dem Grund gemacht, um wieder zu erwachen und um sich zu spüren, um davongekommen zu sein. Vielleicht ist ja der Auferstandene dann auch nur davongekommen.
Naja, und dann ist es einmal schiefgegangen.
Ja,
er ist dann tatsächlich
natürlich
bei einem dieser Selbstmordversuche gestorben. Sie schreiben dann weiter, dass Sie als Kind dabei waren, sie haben überlebt und dann schreiben sie über einen erstaunlichen Glücksmoment. Unter anderem heißt es, meine Atemzüge füllten das Leben, als wäre es eine riesige Kathedrale. Das Mädchen empfindet dann auch für sich eine Auferstehung, dieses Glücksgefühl. Ist es dann doch wieder Ostersonntag?
Na, das ist ja derselbe Ostersonntag mit diesem Vater und sie ist davongekommen zum ersten Mal in ihrem Leben. Also der Vater hat den Ostern gewählt und das Mädchen findet doch da auch die Ähnlichkeiten dazu. Also sie fühlt sich lebendig, sie ist davongekommen und man weiß nicht, ob sie das, was ihr Vater macht, dann an Ostern wiederholen wird.
Meine Atemzüge füllten das Leben, als wäre es eine riesige Kathedrale. Also das ist schon eine erstaunliche Metapher, die Sie da wählen. Denn an anderer Stelle heißt es auch, also das Mädchen hat keine Orientierung. Vielleicht wollte ich auch nur an irgendetwas glauben, aber Gott war unbekannt verzogen. Wahrscheinlich wohnte er im Westen und die Erwähnung des Heiligen Geistes löste bei mir Lachkrämpfe aus. Ist das eigentlich immer so geblieben? Sie sind dann ja in den Westen gezogen, aber Gott war dort auch nicht zu finden, oder?
Ach, wo ist Gott? Keine Ahnung. Der ist irgendwie, ist eine schwierige Aufgabe, ein schwieriges Denken. Jetzt, wie spät haben wir es jetzt, über Gott nachzudenken, nach Namen meiner langen Reise? Schwer zu beantworten. Auf jeden Fall ist, wenn Gott im Osten nicht war, dann war er im Westen auch nicht.
Gott ist ja auch ein Sehnsuchtsbegriff und Sehnsucht spielt in dem Roman natürlich auch eine Rolle. Diese Sehnsucht war darauf ausgerichtet, dass ich mir all das, was passierte, merken müsste und erzählen und wenn auch ganz anders. Es sollten Abenteuergeschichten werden. Es war das, was mich den Schmerz ertragen ließ, ohne abzustumpfen. Später, dachte ich, später. Und an anderer Stelle heißt es, Bücher und Schreiben waren meine Heimat. Ist es das Lesen und Erzählen von Geschichten lebensrettend gewesen? Ist es vielleicht das immer noch?
Das ist es unbedingt. Also ich glaube, das Mädchen wäre niemals aus dem Kosmos der Verwahrlosung ausgestiegen oder hätte aussteigen können, wenn sie nicht die Rettung gehabt hätte mit dem Lesen. Also das Mädchen hat ja immer, wenn die Mutter nicht da war, hat sie sich in das Bett zurückgezogen und alles, was sie unter die Finger kam, hat das Mädchen gelesen. Ihr Lieblingsbuch war damals Der Graf von Monte Cristo, den sie auch versucht hat abzuschreiben. Und das Mädchen hat auch hat überprüfen können oder fest, also das, es gab ja zum Beispiel von Alex, von Ditte Menschenkind, von Nöxö, das ist auch ein Buch der Rettung eines Mädchens. Und diese und ähnliche Bücher hat sie gelesen und hat sie gedacht, das schaffe ich auch. Und wenn ich heute mein ruhiger Moment oder Glücksmoment oder wo alles von mir abfällt, ist wirklich, wenn ich mein Schlafzimmer betrete mit einem Stapel Bücher im Arm und dann zu lesen beginne. Das ist meine, also es passiert so von 17 bis 23 Uhr und fast täglich. Und das ist einfach geblieben. Andere legen sich aufs Sofa oder setzen sich irgendwo hin. Ich muss genau diesen Ort meiner Kindheit aufsuchen, um Ruhe und Frieden zu finden und um mich in den Welten wiederzufinden oder andere Welten zu entdecken.
Wenn ich heute Heimweh habe, dann nach dem Zuhause aus meinen Kindheitsträumen, heißt es auch in Ihrem Roman, und dann ganz am Ende des Romans, und ich bekam Heimweh nach all den kleinen Lügen, nach den Mädchen und den Jungen, nach den Freunden von damals, nach mir. Was ist das für ein Heimweh nach mir?
Na, das ist die Unmittelbarkeit der Kindheit. Die taucht ja dann irgendwann nicht mehr oder in nur ganz winzigen Augenblicken auf. Wenn wir auf der Straße stehen bleiben und etwas sehen, das erinnert uns an die Unmittelbarkeit der Kindheit. Wenn wir irgendwie einen Geruch, also wie ich zum Beispiel auf meinem Nachtschrank steht, Florena-Creme, damit creme ich mir jeden Abend die Hände ein und dann bin ich für Sekunden wieder die Jugendliche, die ich damals war, als ich mich mit der Creme an der Ostsee war. Und das ganze Erwachsenenleben und das Leben bis zum Tod besteht ja vor allen Dingen in dem Einsammeln dieser Unmittelbarkeiten, die wir als Kind, egal ob das eine gute, eine schlechte Kindheit waren, aber wir waren da, wir waren unmittelbar da. Und diese Sehnsucht, die viele Erwachsene haben nach der Kindheit, nach dieser Unmittelbarkeit, das ist die Sehnsucht, die ich beschrieben habe.
Das ist eine Art von Unschuld auch. Kann man das so sagen?
Eine Art von Unschuld und man weiß es nicht. Man ist in diesem Augenblick drin. Dass, wenn ich heute in diesem Augenblick drin bin, dann benenne ich es sofort. Ich sage, ich bin in diesem Augenblick drin. Aber da haben Sie recht, man ist unschuldig, man benennt nichts. Man ist wirklich in diesem Augenblick.
Dieser Widerspruch lässt sich auch nicht auflösen. Der ist bei jedem Erwachsenen vorhanden. Wenn man erwachsen wird, dann durchstößt man eine bestimmte Ebene und man ist nicht mehr so unmittelbar da wie als Kind. Das ist
ja.
Aber interessant ist, dass Sie sagen, das ist ganz unabhängig davon, ob es nun eine schreckliche Kindheit war oder eine schöne Kindheit. Man würde denken, bei einer schrecklichen Kindheit kann das gar nicht funktionieren.
Nein, es gibt keine nur schrecklichen Kindheiten. Es gibt auch keine nur schönen Kindheiten. Selbst Kertesz hat in seinem Roman eines Schicksalslosen in seinem Lager Augenblicke des Glücks beschrieben. Und natürlich gab es in meiner Kindheit viele Augenblicke des Glücks und der Freude auch. Einfach, ich habe ja auch mit anderen gespielt. Ich war ja auch an der Ostsee. Es gibt die Sonne. Es gibt die Natur. Man kann auf einem Eierpflaumenbaum sitzen und große, köstliche Pflaumen verspeisen. Und die Zeit vergeht nicht. Man sitzt in diesem Baum, man verspeist diese Eierpflaume und man ist einfach da.
Und heute sitzen Sie nach 17 Uhr in Ihrem Zimmer und lesen und sind auch einfach da.
Das stimmt.
Vielen Dank, Angelika Klüssendorf. Risse, so der Titel Ihres ganz außergewöhnlichen Romans. Ein Buch, das nach der Differenz zwischen Fiktion und Realität fragt. Auch meine Geschichte war in Wirklichkeit eine ganz andere, schreibt die Autorin und schaut sich ihre autobiografisch grundierten Erzählungen von vor 20 Jahren noch einmal an. Sie fragt nach den bewusst gesetzten Fiktionalisierungen und den Leerstellen und gleicht die mit ihrer heutigen Sichtweise auf die Vergangenheit ab. Dabei erfahren wir auch, wie sich die Autorin im Laufe der letzten 20 Jahre durchaus auch verändert hat, wie sie sich selbst gegenüber barmherziger vielleicht geworden ist und deshalb auch selbstbewusster und ehrlicher sein kann. Risse, das Buch von Angelika Klüssendorf, ist im Pieper Verlag erschienen. Es hat 170 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Ich danke auch.